D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
In Zukunft tragen wir alle Brille und machen nur noch Kartoffeldiäten. Das sind zumindest die Visionen, die wir heute für euch haben. Die Brille ersetzt dann das Glotzen aufs Handy, ersetzt den starren Nacken. Weg damit, wir haben bald eine VR-Brille auf, eine Virtual Reality Brille und können schön entspannt geradeaus gucken. Diese Virtual Reality Brille, die macht uns vielleicht einen schönen Montag, die holt uns aus dem Alltag raus. Wie, was die kann, das erfahren wir gleich hier. Wir schalten live nach Barcelona zum Mobile World Congress, der weltweit wichtigsten Messe für Mobilfunk und Smartphones. Und die Kartoffel, ja, sie soll wirklich beim Abnehmen helfen. Problem nur, ihr dürft dann nur noch Kartoffeln essen und nichts anderes mehr, macht ein Australier gerade. Hat damit Erfolg, 10 Kilo abgenommen. Es geht also, wie genau, erfahrt ihr hier auch in der Redaktionskonferenz kurz vor 7. Die Kartoffel am Mikrofon heißt Thilo Jahn. Schön, dass ihr dabei seid. So könnte in der Tat unsere Zukunft aussehen. Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, schlendert durch den Saal vorbei an 5000 Journalisten. Keiner dreht sich zu ihm um, weil alle haben eine Brille auf. So eine Virtual Reality Brille, die ein bisschen aussieht wie eine Schielbrille, nur viel, viel größer, mit der wir dann komplett in eine andere Realität abtauchen können. So passiert gestern Abend der unbemerkte Zuckerberg-Auftritt beim Mobile World Congress in Barcelona, der weltweit wichtigsten Messe für Mobilfunk und Smartphones. Was es für eine Aktion gestern war und welche wir heute zu erwarten haben von Zuckerberg, der jetzt gerade spricht bei dem Kongress. Darüber rede ich jetzt mit Nils Kinkel, der für uns vor Ort ist. Guten Abend, Nils.
Guten Abend.
Was wollte Zuckerberg denn gestern da mit seinem Überraschungsauftritt eigentlich erreichen?
Ich glaube, er wollte einfach mal wieder ein Geschäft machen, weil es geht ja in erster Linie auch darum, Facebook nach vorne zu bringen. Und er kämpft ein bisschen mit dem Problem, dass vielleicht Facebook nicht mehr ganz so cool ist, gerade bei jungen Leuten. Und deshalb braucht er sozusagen das neue große Ding. Und das könnten 360-Grad-Videos sein. Man muss sich mal überlegen, wie sich Facebook in der Vergangenheit entwickelt hat. Erst waren es nur Textnachrichten, dann hat man mal links Geschichten erzählt. Irgendwann kam jetzt schon mal Bewegtbild im letzten Sommer. Das läuft sehr gut. Selfies waren so ein Riesenboom. Aber dann hat auch irgendwie jeder schon ein Selfie gemacht und das neue Ding könnten jetzt sozusagen 360-Grad-Videos sein. Also wenn ich jetzt einen Film schicke, wie ich zum Beispiel mit Mark Zuckerberg am Strand sitze, dann gibt es eine Hardware, die liefert Samsung. Also das ist sozusagen der Deal, den auch Mark Zuckerberg vorgestellt hat. Und dann gibt es wiederum als Partner Facebook, das soziale Netzwerk. Und auf dieser Seite könnte man so ein Video teilen und dann entscheidest du nämlich, in welche Richtung du gucken willst. Willst du lieber gucken auf die Seite, wo Mark Zuckerberg am Tisch sitzt? Willst du lieber hingucken, wo ich sitze, oder willst du einfach in den Himmel gucken, weil hier die Sonne in Barcelona scheint?
Ich nehme jetzt erstmal den Himmel an dieser Stelle, aber davon geht der Herr Zuckerberger davon aus, dass auch solche Videos dann plötzlich entstehen. Oder man kann ja jetzt nicht einfach nur diese Brillen auf den Markt bringen, beziehungsweise diese Videos dann irgendwie bei Facebook rein posten in die Timeline, oder?
Nein, er will einfach nur nochmal dieser ganzen Entwicklung einen kräftigen Schub geben und das hat er gestern durchaus geschafft, weil keiner damit gerechnet hat, dass er zu diesem Zeitpunkt auf die Bühne kommt. Das war schon so ein Aha-Effekt im Saal. Alle Technikjournalisten und alle Entwickler waren begeistert. Wir saßen selber im Saal, haben nicht damit gerechnet und es ist wirklich so, dass man denkt, wow, da kommt jetzt ein Popstar auf die Bühne und ganz viele sind aufgesprungen von ihren Sitzen, haben dann doch nochmal ein Selfie gemacht, weil das mit dieser virtuellen Realität funktioniert ja noch nicht so gut. Deshalb muss man da jetzt diese Entwicklung anschieben. Und wenn so einer wie Mark Zuckerberg sagt, das müssen wir machen, dann kann das klappen. Wir haben es heute mal auf der Messe immer wieder mal getestet, beispielsweise um zu verstehen, was diese virtuelle Realität bedeuten kann. Es könnte sein, dass man zum Beispiel in Zukunft in ein Reisebüro geht, sich so eine Brille aufsetzt und dann guckt man sich mal dieses Hotel an, in dem wir hier wohnen in Barcelona. Und zwar nicht nur die Zimmer, die sehen ja immer schön aus jetzt auf diesen ganzen Diensten, weil man natürlich ausgewählt eine Seite präsentiert. Aber vielleicht die andere Zimmerseite sieht ziemlich verranzt aus und das würde man da zum Beispiel erkennen oder man guckt sich da so ein bisschen um. Also die Entwicklung geht da weiter. Das ist so ein Beispiel, wie es funktioniert. Oder wir saßen heute mit so einer Brille in einer Art Demonstration für eine Fahrt in einer Achterbahn und mir ist tatsächlich schlecht geworden danach. Es wurden Bilder gezeigt auf der Kamera, wie man durch eine Achterbahn fährt in Texas und normalerweise wird mir nicht schlecht. Danach war mir noch eine halbe Stunde ein bisschen schwummrig.
Ja, ein bisschen schade eigentlich, dass man dann nicht mehr miteinander spricht, aber so sieht wahrscheinlich die Zukunft aus. Heute ist Zuckerberg wieder auf der Bühne. Beim Mobile World Congress hat er sich auch irgendwas Schrilles wieder überlegt für die Performance?
Na, diesmal war es lustig. Ich glaube, er hatte noch das gleiche Hemd an von gestern, aber vielleicht hat er davon einfach auch mehrere. Er ist wirklich ganz, kommt ganz sympathisch rüber mit Turnschuhen. Man würde jetzt nicht denken, dass das ein mehrfacher Milliardär ist. Und dann gab es auch noch gleich eine Tonpanne zu Beginn. Das war auch ganz witzig, weil dann hat er überbrückt, bis ein neues Mikrofon kam und hat tatsächlich was über seine 3 Monate alte Tochter erzählt. Er fing an zu erzählen, wie es um die Ernährung geht. Naja, und da konnte er natürlich noch nicht so viel erzählen nach 3 Monaten. Und dann ging es aber wirklich auch zur Sache, weil er wurde ja heftig kritisiert für sein Angebot, was er Indien gemacht hat, Free Basics. Das sollte so ein Internetgeschenk sein für die Leute, die nicht im Internet sind. Da wollte er Drohnen steigen lassen und den Leuten gratis Internet anbieten, allerdings mit einer Einschränkung, nur Facebook, Messenger und Wikipedia für die Bildung. Und das widerspricht gegen die Netzneutralität. Deshalb gab es Ärger und Indien hat diese Aktion verboten.
Aha, er möchte aber auch generell Werbung machen für diverse Initiativen. Eine ist auch internet.org. Damit will er günstige und kostenlose Internetzugänge in Entwicklungsländern bringen, ist zu hören. Wie nötig hat er denn eigentlich da, das dafür Werbung zu machen?
Na, ich glaube schon, dass ihm das ernst ist. Also, dass er das eine, mit dem will er Geschäft machen, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Das andere ist, ihm geht es wirklich darum, es ist eine Mission, er hat es eben nochmal gesagt, 4 Milliarden Menschen sind im Jahr 2016 immer noch ohne Internetzugang. Das kann nicht sein. Er will alles versuchen, dass die Welt sozusagen connected wird, dass alle mit dem Internet verbunden werden. Natürlich könnte man jetzt sagen, damit die Leute auf Facebook gehen, aber er hat was anderes im Kopf. Er will den Leuten Bildung beibringen. Das kann man tatsächlich vielleicht auch schaffen, wenn man eben freien Zugang zum Internet hat und nichts zensiert und nichts blockiert. Und jetzt redet er, soweit ich das verstanden habe, ich bin gerade wieder rausgegangen, redet er über ein Projekt, da geht es darum, dass man wirklich diese Netzbetreiber mit einer neuen Initiative zusammenbekommt, weil er sagt, es ist viel zu teuer, Internetverbindung in der ganzen Welt zu entwickeln. Die Kosten, die wir jetzt haben, wir reden ja über neue Standards, gerade wenn es um virtuelle Realität geht, dann werden die Bandbreiten größer, auch für mobiles Internet. Da muss was passieren, das will er anschieben und bei dieser Initiative wollen sich auch viele Netzbetreiber beteiligen. Ich glaube, die Telekom soll auch dabei sein, das hat er schon mal über Facebook ein bisschen vorab gepostet, aber er stellt es jetzt gerade in diesen Sekunden vor.
Ja, da wollen wir dich natürlich nicht von abhalten. Nils Kinkel, unser Mann vor Ort, raus zu Mark Zuckerberg, der heute auf dem Mobile World Congress in Barcelona spricht. Bis Donnerstag werden da noch die neuesten, die wichtigsten Dinge rund um Mobilität, Mobilfunk und Smartphone vorgestellt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Dieser Montag ging erstmal schön mit einem Jobverlust los. Thomas Hetze hat seinen verloren. Thomas Hetze war bisher Leiter der Flüchtlingsunterkunft in Klausnitz. Und Thomas Hetze, der ja auch Mitglied der rechtspopulistischen AfD ist, da fragen wir uns, wie wird so jemand eigentlich Leiter einer Flüchtlingseinrichtung? Sprechen mit Ine Dippmann, die für D-Radio Wissen in Dresden ist. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Leiter der Flüchtlingsunterkunft, Herr Thomas Hetze, er wurde jetzt abgesetzt. Warum musste er gehen?
Also an seiner Arbeit soll es nicht gelegen haben, so sagte es Matthias Damm, der Landrat, heute. Er hat ja gesagt, dass er Thomas Hetze erstmal nichts vorwerfen kann, ihn aus der Schusslinie praktisch nehmen möchte. Er hat jetzt keinen Kündigungsgrund und deswegen sieht er halt zu, dass er ihn auf einen Posten setzt, der wohl weniger in der Öffentlichkeit stehen wird. Der Grund sei eben die bundesweite Diskussion, die schon seit einigen Tagen vor allem im Netz tobt.
Thomas Hetze ist Mitglied in der AfD. Sein Bruder wiederum soll die fremdenfeindlichen Proteste vor der Unterkunft in Klausnitz mitorganisiert haben. Was ist denn jetzt nochmal genau die Kritik an Thomas Hetze und seiner Mitgliedschaft in der AfD?
Ja, die Diskussion im Netz hat ja schnell den Grundtenor bekommen, dass hier in Klausnitz der Bock zum Gärtner gemacht worden ist. Wie passt das zusammen? AfD-Mitglied und Leiter einer Asylunterkunft, das fragen sich ganz viele. Thomas Hetze sagt, das eine habe mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Er kenne zum Beispiel Marokko und Tunesien aus eigener Anschauung, habe dort die Gastfreundschaft bei Reisen kennengelernt und deshalb hat er diesen Job gemacht. Er hätte zwischen den Welten vermitteln wollen, das sagte er am Wochenende der Freien Presse in einem Interview. Aber das ist eben nur eine Seite dieses Mannes. Auf der anderen Seite ist er eben Mitglied der AfD und zwar noch nicht so lang. Er ist im vergangenen Jahr noch FDP-Mitglied gewesen, hatte da als FDP-Mitglied auch für den Bürgermeisterposten in dem Ort kandidiert, hat sich aber dann offenbar dort nicht wiedergefunden, sondern wollte seine Kritik an der ganzen Asylpolitik eben zum Ausdruck bringen, ist zur AfD gegangen und nicht nur Mitglied geworden, sondern hat auch an Protesten teilgenommen. Im November zum Beispiel bei einer Demonstration in Freiberg, die unter dem Motto Asylchaos stoppen stand, hat dort auch eine Rede gehalten. Und das ist der Widerspruch, der diesen Mann hier umgibt. Und ich glaube, das ist ein großer Grund gewesen, weswegen Matthias Damm, der Landrat von Mittelsachsen, jetzt die Reißleine gezogen hat.
Lass uns doch nochmal drauf schauen, wie es denn eigentlich sein kann, dass so jemand wie Thomas Hetze eigentlich Leiter einer Flüchtlingsunterkunft werden kann. Wie werden denn eigentlich diese Jobs besetzt?
Man muss da ein bisschen unterscheiden zwischen den Erstaufnahmeeinrichtungen und diesen kommunalen Flüchtlingsunterkünften. Bei den Erstaufnahmeeinrichtungen ist es bei uns in Sachsen so, dass wir überwiegend die großen Hilfsorganisationen im Boot haben, also das DRK, die Malteser, die Johanniter, die da aus ihren Reihen fähige Leute suchen, die diese Posten besetzen können. Bei den kommunalen Asylbewerberunterkünften ist es so, dass oft der Besitzer, der Eigentümer der Unterkunft, der Leiter wird oder dann jemanden aussucht. Es gibt noch einen anderen Fall, der sehr umstritten ist, in Böhlen bei Leipzig. Da ist auch ein ehemaliges Hotel zur Asylunterkunft geworden und es stellte sich später heraus, dass es ein ehemaliger Republikaner, also Mitglied der Republikanerpartei ist, der dort der Betreiber ist. Also das ist in der Hand der Leute, die sich dort sozusagen zur Verfügung stellen.
Verstehe ich dich da auch richtig, dass es kein Korrektiv gibt?
Das kann man so sagen. Natürlich ist das Korrektiv letztlich die Kommune, die diese Asylunterkunft genehmigt oder die ja in Verhandlung auch mit den Anbietern der Unterkünfte steht. Ich sehe die in der Pflicht, dort auch den Hintergrund der Leute zu prüfen, letztlich ob die Leute fähig und geeignet sind. In Klausitz hat man Thomas Hetze offenbar für geeignet befunden.
Wenn du schon sagst geeignet, lass uns kurz auf die Aufgaben gucken. Was sind denn Aufgaben eines Unterkunftsleiters?
Die sind ganz vielfältig. Es geht da ganz, ganz viel um Organisation. Es geht darum, zum Beispiel das ganze Equipment für die Unterkünfte zu beschaffen, zum Beispiel Matratzen. Jedes Mal, wenn Leute ausziehen, werden die Betten mit neuen Matratzen ausgestattet, sowas ranzuschaffen. Dann dafür zu sorgen, dass es Ruhe gibt im Heim. Also auch zu vermitteln, wenn es Konflikte innerhalb der Unterkunft zwischen verschiedenen Ethnien etwa gibt. All diese Dinge, vor allem aber auch die Behördengänge mit zu unterstützen, gehört zu seinen Aufgaben. Also eine vielfältige organisatorische Aufgabe.
Das heißt, Ihnen, um Leiter einer Flüchtlingsunterkunft zu werden, braucht man im Endeffekt keine Ausbildung, beziehungsweise was muss man da alles mitbringen?
Ein Ausbildungsgang ist das bestimmt noch nicht. Die Leute, die ich bisher getroffen habe, sind wirklich aus dem Hotelbusiness, aber auch aus anderen Organisationen oder aus der Wirtschaft gekommen. Ein Fall, der hier in Dresden eine Weile für Schlagzeilen gesorgt hat, hat sich in einer Erstaufnahmeeinrichtung abgespielt. Der Leiter war sehr angesehen und hatte seine Erfahrung, sein Organisationstalent schon in einem Bordell in Leipzig bewiesen. Auch seine interkulturelle Kompetenz, auf die er verwiesen hatte, das hatten dann Kollegen ausgegraben, wo er die her hatte. Das kommt auch mit. Also das sind Leute, die für fähig gehalten werden und die sich letztlich beweisen müssen. Das DRK hatte auch gesagt, sie haben zum Teil Schwierigkeiten, diese Posten zu besetzen, denn sie sind ja auch sehr konfliktbelastet.
Also Leute, die ein Bordell leiten können, davon geht man aus, dass die auch eine Flüchtlingsunterkunft leiten können. Thomas Hetze, der Leiter der Flüchtlingsunterkunft in Klausnitz, der verliert erstmal seinen Posten. Der zuständige Landrat von Mittelsachsen hat ihn nämlich heute versetzt. Er bekommt neue Aufgaben bei der Betreiberfirma des Flüchtlingsheims. Das Gespräch mit unserer Reporterin Ine Dippmann, das haben wir bereits vor der Sendung geführt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ein Australier will abnehmen. Da gibt es sicherlich viele davon, aber der Herr, über den wir jetzt sprechen, der nennt sich Andrew Flinders Taylor, 36 Jahre alt, 150 Kilogramm, hat er noch Anfang des Jahres drauf gehabt. Viel zu viel, wie er selbst fand, und deshalb hat er sich vorgenommen, im Jahr 2016, da esse ich einfach nur noch Kartoffeln.
99% of my calories will come from potatoes. And then I'll just have some seasonings and sauces and stuff on them.
Inzwischen ist er bei Tag 56 angekommen, hat also ziemlich lange durchgehalten, dokumentiert dieses Kartoffeldiätprojekt auch fleißig auf Facebook. Das hat sich wiederum Verena von Keitz aus unserer Redaktion mal angeschaut. Verena, wie ist Andrew auf diese Idee denn gekommen?
Also er sagt, er habe das Problem, dass er für sogenanntes Binge-Eating anfällig ist. Er liebt es also, große Mengen zu futtern von leckerem Essen, dass er aber natürlich selber total unzufrieden ist, dass er so dick ist und so unfit, wie er sich halt fühlt. Und deswegen hat er sich überlegt, ich kann mich vielleicht selber austricksen, indem ich das Essen insgesamt für mich weniger spannend mache und eben nur einfach ein einziges Grundnahrungsmittel zu mir nehme.
Wie ist er dann zur Kartoffel gekommen?
Also er hat recherchiert, in welchem Lebensmittel die meisten Sachen so drinstecken, Nährstoffe, die man zum Leben braucht. Da steht die Kartoffel im Vergleich tatsächlich ganz gut da. Außerdem meint er, es gäbe einige dokumentierte Fälle von Leuten, die sich wirklich über längere Zeit nur von Kartoffeln ernährt haben und das überstanden haben. Und deswegen hat er sich einfach für die Kartoffeln entschieden. Und er betont auch noch zusätzlich, dass es eben kein tierisches Lebensmittel sei. Das sei ihm auch wichtig. Er hat sich aber nicht unbedingt als krasser Vegetarier verkauft.
Also ein Jahr lang nur Kartoffeln, ein bisschen Gewürze, das haben wir auch gerade gehört im O-Ton, wenn er sagt, Seasoning, kein Gemüse und sonst irgendwas dazu. Klingt aber auch, muss man festhalten, nach nicht sehr ausgewogener Ernährung.
Ja, das stimmt wohl. Also auf seiner Tagesration stehen so 3 Kilogramm Kartoffeln und Süßkartoffeln sind wohl auch noch dabei, die er futtert. Öl und Fett benutzt er nicht. Auch nicht, um seine Kartoffelkuchen aus Kartoffelpüree in der Pfanne anzubraten. Das sieht man zum Beispiel in den Videos, die er immer postet. Mhm. Sehr nett. Also da nimmt er einfach eine beschichtete Pfanne und brät sich dann das Ding ohne Fett an. Das Ganze macht dann wirklich nur eine Kalorienmenge von pro Tag 2000 Kilokalorien.
Zum Einordnen, 2000 Kilokalorien ist viel?
Nee, das ist nicht viel. Für einen Mann von seinem Gewicht auf gar keinen Fall, selbst wenn er sich wenig bewegt. Es ist übrigens auch ein Gerücht, du hast es ja eben gesagt, dass man von Kartoffeln so dick würde. Das würden viele Menschen denken.
Stimmt gar nicht.
Das stimmt tatsächlich nicht, denn Kartoffeln sind eigentlich relativ energiearm und das liegt wohl eher daran, dass sie fett machen, wenn man sie als Pommes oder Chips verzehrt, würde ich mal sagen. Und wenn wir erstmal auf die Nährstoffe gucken, was in Kartoffeln drinsteckt, dann ist es eigentlich gar nicht schlecht. Also klar, kennen wir alle, viel Stärke, kohlenhydratmäßig ist er also gut versorgt. Vitamin C-Gehalt ist auch gut von Kartoffeln. Deswegen haben Seefahrer früher Kartoffeln mitgenommen auf die Seefahrt, um eben nicht Skorbut zu bekommen, diese Krankheit.
Ich habe das auch mal gehört, dass man Pommes essen soll, weil die relativ viel Vitamin C haben. Also
ja,
wahrscheinlich
du? Ganz gesund.
Ja,
super.
Aber gut, bei Pommes
jeden
ist
Tag in der Kantine, wie heute. Also, Vitamin C, Pommes gegen Mangelkrankheit, Skorbut. Außerdem steckt noch drin Kalium in großen Mengen. Verschiedene Vitamine sind da auch drin. Aber wenn wir jetzt mal auf diese anderen Sachen, wenn du diese Ernährungspyramiden dir mal anguckst, ne, da steht ja mal Stärke oder Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße und Eiweißversorgung mit einer reinen Kartoffeldiät, das ist schon mal eher so lala. Mhm. Die Kartoffeln enthalten zwar eine schöne Vielfalt von den sogenannten Aminosäuren, das sind diese Grundbausteine, aus denen Eiweiße aufgebaut sind, aber eben nicht in so einer großen Menge und das reicht wohl nicht.
Was fehlt sonst noch der Kartoffel?
Sowas wie Eisen. Ist schwierig und auch Calcium ist nicht viel drin, das ist ja wichtig für die Knochen. Vitamin D, da reden ja auch immer alle drüber, dass wir alle Mangel haben, weil es auch, vor allen Dingen, wenn man Fisch isst, glaube ich, kriegt man das. Mhm. Aber er lebt ja in Australien und das Ganze wird auch über die Haut gebildet mit dem Sonnenlicht. Das heißt, er muss eben öfter mal in die Sonne gehen, dann ist er wahrscheinlich doch ganz gut versorgt. Vitamin B12 kriegt er auch nicht. Das ist nur in tierischen Produkten drin, wichtig für die Nerven. Das ist tatsächlich so eine alte Diskussion bei veganer Ernährung, das hört man auch immer mal wieder. Aber wenn er jetzt vorher normal gegessen hat, wir wissen ja jetzt nicht, ob er vorher schon vegan oder vegetarisch gelebt hat, wahrscheinlich nicht bei 150 Kilogramm, dann sollte sein Körper eigentlich genügend Reserven davon haben, die für das ganze Jahr reichen. Auf jeden Fall fehlen ihm aber bestimmte Fettsäuren, die unser Körper braucht, weil die Kartoffel eben so fettarm ist. Und es gibt auch eine Menge Vitamine, die fettlöslich sind. Das heißt, man muss sie mit Fett essen, weil der Körper sie sonst nicht aufnehmen kann. Also man kann wirklich schon sagen, es fehlt einiges, was man so braucht. Und Ernährungsexperten, die warnen deshalb auch wirklich davor, das nachzumachen.
Trotzdem macht dieser Andrew, der Australier, weiter, ne?
Ja, Andrew sagt, er macht so lange weiter, wie er sich körperlich und geistig gut fühlt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er regelmäßig sich vom Arzt untersuchen lässt. Aber bis jetzt hat er schon 10 Kilo abgenommen. Scheint damit sehr zufrieden und ich würde jetzt mal sagen, also wenn man sowas schon macht, sowas Verrücktes, dann sind Kartoffeln wirklich nicht die schlechteste Wahl.
Wir können das alles schön nachverfolgen bei Facebook, da hält er uns auf dem Laufenden. Wie sieht es bei dir aus, Verena, auf welche Sache würdest du dich konzentrieren, wenn du dir noch eine Sache auswählen dürftest zum Essen?
Schwierig. Brot mit Käse?
Das waren jetzt zwei, eine.
Käse?
Wie sieht es mit den Kalorien aus? Schwierig da?
Ja, ich sag mal, fünfmal so viel wie in Kartoffeln.
Ich würde ja eher auf
Banane. Wie ist es bei dir?
Ich würde auf Banane gehen, weil Banane, da habe ich immer das Gefühl, wenn ich eine gefuttert habe, jetzt habe ich echt ganz schön lang keinen Hunger mehr. Da glaube ich, dass das funktioniert. Aber Kalorienmenge müsste wahrscheinlich auch recht hoch sein, oder?
Ja, aber wahrscheinlich nicht so viel wie Käse. Nee, aber wir wollen ja auch nicht abnehmen, Thilo.
Nee, das stimmt. Haben wir beide nicht nötig. Ein Australier will aber ein Jahr lang abnehmen und das macht er nur mit Kartoffeln. Er isst nur Kartoffeln. 6 Wochen hat er schon geschafft. Zum Nachmachen ist das Experiment aber nicht geeignet. Erzählt hat uns das Ganze Verena von Kaltz, die bald eine Käsediät macht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Tilla aus Berlin hat gestern gewonnen. Sie gehört zu unserem Tapfer-Typen-Team. Sie fährt nach Uganda und hilft dann mit dem Hilfsprojekt Viva Con Aqua Brunnen bauen und darf dann auch noch helfen, wenn es darum geht, ein Musikfestival mitzugestalten. Jetzt geht's weiter, wenn ihr extrem seid. Ja, ihr könnt auch mitmachen und unser Tapfer-Typen oder unseren Tapfer-Typ werden. Und dann bekommt ihr vielleicht solche Klänge hier. Oh, ist klasse, der Vogel da, ne? Also schön im Kloster runterkommen, mal eine richtig gute Ausrede haben, um nicht mehr an sein Handy zu gehen, abschalten, Social Media detoxen. Oh, wir schicken euch ins Kloster. Oh, und das am Montag schon. Fantastisch. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Ihr könnt das Kloster in Pink auf unserer Seite sehen. Das Kloster befindet sich in Himmelrot. Das ist in der Eifel. Ein Wochenende zum Abschalten, zum Durchatmen, zum Energietanken und lustig Mönche angucken. Bewerbt euch deradiowissen.de/tapfertypen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, bald gibt's eine neue Herausforderung. Da müssen wir im Supermarkt nicht nur darauf achten, ob das Obst aus der Region, aus Deutschland oder der EU kommt. Nein, mit im Rennen ist dann auch die Birne aus den USA. Herzlich willkommen. Oder vielleicht auch die zu große Gallone Milch in dieser riesigen Plastikflasche mit dem Henkel dran. Grund TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Die EU schlägt nämlich vor, Zölle für Früchte, für Milch und für Käse auf Null zu setzen, sodass amerikanische Produkte bei uns vermehrt Absatz finden. Das ist ein Klopper und die Details zu dieser Absprache hat das gemeinnützige Rechenzentrum korrektiv.org ans Licht gebracht. Und mit Justus von Daniels vom Korrektiv spreche ich jetzt. Justus, wie sieht denn unser Supermarkt in Zukunft aus, wenn das eintrifft, was ihr herausgefunden habt?
Ja, es würde auf jeden Fall dazu führen, dass wir viel mehr Obst aus den USA in den Regalen haben würden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auch mehr Obst gibt, auf dem dann ganz explizit draufstehen wird, gentechnikfrei.
Das heißt, es betrifft jetzt erstmal nur den Obstbereich?
Nein, was wir herausgefunden haben, ist eine riesige Zollliste. Da sind 8000 Produkte verzeichnet. Bei den meisten soll der Zoll auf Null gesenkt werden. Das geht von A bis Ananas wie Z bis Zink. Betrifft also alle Produkte, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, die zwischen den USA und Europa gehandelt werden. Und dieses Zollangebot, da geht es darum, welche US-Produkte in Europa künftig billiger werden könnten.
Also es ist im Endeffekt ein Vorschlag oder beziehungsweise die Hand wird gereicht von der EU zu den Staaten und die Staaten nehmen es wahrscheinlich dankend an. Das ist schon ein ganz schöner Klopper. Wie habt ihr das rausgefunden?
Ja, wir sind bei korrektiv.org sozusagen schon lange unterwegs bei den Verhandlungen zu TTIP und versuchen, möglichst viel herauszufinden, denn wir finden, je mehr öffentlich diskutiert wird, desto besser kann es eigentlich nur werden, so ein Abkommen. Mhm. Und wir haben sozusagen in den letzten Jahr sehr, sehr viele Quellen aufgetan und da wurde uns dieses Dokument dann auch zugespielt, wie mittlerweile ziemlich viele Dokumente sozusagen zu uns kommen, weil die wissen, dass wir damit auch ganz gut umgehen können.
Was ist denn deiner Meinung nach das Problem, wenn man eben diese Zölle runtersetzt auf Null?
Naja, also Zölle haben ja auch eine Schutzfunktion. Es gibt halt Produkte, deren Produktion sehr hohe Energiekosten zum Beispiel haben, ja. Also im Bereich Chemie oder auch bei der Landwirtschaft, ja, da gelten in Deutschland zum Beispiel sehr viel strengere Gesetze als in Amerika. Das heißt, ein Bauer in Deutschland muss vielleicht mehr Geld bezahlen, damit er überhaupt sein Getreide oder sein Fleisch hier produzieren kann. Für solche Fälle sind Zölle eigentlich gedacht, um da vielleicht so Ungleichheiten auszugleichen. Und insofern haben sie durchaus auch eine schützende Funktion und das könnte natürlich auch eine Gefahr werden, wenn die jetzt alle fallen.
Machen wir es mal ganz konkret, Justus. Wer könnte denn in Deutschland von diesen fallenden Zöllen profitieren und wer nicht?
Na, in erster Linie könnten natürlich die Verbraucher profitieren, also der Kunde, der künftig zum Beispiel eine Hose aus Baumwolle, die in den USA produziert wurde, vielleicht für 20% weniger Aufschlag kaufen kann, denn auf viele Kleidungsprodukte bestehen noch Zölle von wirklich hohen 20%. Dann gibt es natürlich auch Produkte aus der Industrie, Autoteile oder Maschinenteile. Wenn die künftig zollfrei werden, dann wird das Endprodukt, also das Auto, ja auch billiger. Da müsste natürlich nur die Autofirma oder der Autohersteller diesen Preiserlass natürlich an die Kunden weitergeben. Aber das könnte auf jeden Fall ein großer Vorteil sein.
Welche Zölle sollen denn laut euren Recherchen bleiben?
Ja, es gibt tatsächlich eine Ansage von der EU, die sagt, wir senken 97% aller Zölle. Dann bleiben natürlich noch ein paar bestehen. Sehr, sehr umstritten ist der Bereich Landwirtschaft. Ja, da ist es einfach klar, dass die Landwirte in Europa sehr große Angst haben. Also der kleine Olivenbauer in Griechenland, der Milchbauer aus Bayern, der kann sicherlich nicht mit einem amerikanischen Agrarriesen konkurrieren. Und da hat die EU gesagt, da wollen wir noch nicht über Zölle reden. Sie muss sich allerdings irgendwann im Laufe dieser Verhandlungen positionieren. Und die Amerikaner drücken da auch, weil die versprechen sich satte Gewinne von Export von Fleisch und Milch und Getreide nach Europa.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das alles jetzt wirklich schon so kommen wird, wie wir es skizziert haben?
Ja, diese Zollangebote sind relativ verbindlich. Die EU, die USA haben auch ein ähnliches Angebot gemacht. Darüber haben wir leider keine Informationen, da haben wir kein Papier bekommen bisher. Aber die beiden Seiten sind schon sehr, sehr bestrebt, diese Zölle abzuschaffen. Denn man muss eins wissen, ohne eine extreme oder große Zollsenkung dürften diese beiden Wirtschaftsregionen gar kein Abkommen abschließen. Das ist nach dem Recht der Welt Handelsorganisation verboten. Also insofern müssen die sich hier anstrengen und sollte es zu TTIP kommen, wird es diese Zollsenkungen auch geben.
Seit heute wird wieder gepokert in einem der Glasgebäude der EU-Kommission in Brüssel, EU mit den USA. Es geht um das Freihandelsabkommen TTIP. Die 12. Verhandlungsrunde steht an. Bei Facebook schreibt Fried Wollmann, TTIP hilft letztendlich nur den US-Großkapital und deren Großkonzerne. Alles andere ist irgendwie Augenwischerei. Ihr habt eine Meinung dazu, dann gibt sie uns gerne. Schreibt sie bei Facebook. Das Gespräch mit Justus von Daniels von korrektiv.org. Das haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wie schreibt man eigentlich eine Prüfung, wenn man am Tag vorher nicht so richtig lernen konnte, weil man völlig ausgerastet ist, dass man was gewonnen hat? Und zwar nicht irgendwas, sondern was richtig, richtig Gutes. Das müssten wir heute eigentlich die Tilla aus Berlin fragen. Tilla gehört nämlich zu unseren Tapfertypen. Gestern hat sie die Reise nach Uganda gewonnen zum Hilfsprojekt von Viva Con Aqua. Tilla aus Berlin, 20 Jahre alt, studiert Kulturwissenschaften und BWL, hat sich natürlich riesig gefreut.
Mir geht's super. Also ich bin total glücklich und habe gerade erst mal mich zusammen mit meiner WG, die das ja auch mitbekommen hat, gefreut. Ich sitze schon den ganzen Tag und auch morgen und übermorgen am Schreibtisch und muss lernen für meine Klausuren. Aber jetzt habe ich ja Endorphine und Elan und werde das hinter mich bringen, damit ich dann nach Uganda reisen kann.
Ja, wenn es jetzt keine guten Noten gibt, dann müssen wir da nochmal nachhören. Field-Reporterin Verena von Keitz hat das spannende Finale gestern nochmal für euch sich angehört. Natürlich spannender als Leverkusen gegen BVB, vermute ich mal. Es war nämlich wirklich spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also denn im Finale hat Tilla gegen Younes gekämpft. Der ist 22 und hat schon Erfahrung mit Hilfsprojekten in einigen anderen afrikanischen Ländern. Und da ging es mir tatsächlich so, dass ich gar nicht so genau wusste, für wen bin ich denn jetzt eigentlich? Habe ich irgendeine Präferenz? Nein, ich fand die beide irgendwie ziemlich nett und fit. So, die erste Runde vom Finale ging dann erstmal an Younes, weil er den Materia-Song OMG richtig weitergetextet hat. Mhm. Damit war er in einem Punkt Vorsprung. Aber in der zweiten Runde waren sie dann beide richtig. Da ging es nämlich darum, aus drei Geschichten vom Pferd, unsere Rubrik sonntags immer, die wahre Geschichte rauszufinden. Und beide haben sich eben zum Beispiel nicht hierfür entschieden.
Wenn du nach Uganda willst, dann solltest du auf jeden Fall die landesübliche Begrüßung beherrschen. Also, das heißt so viel wie, hallo, guten Tag.
Den kennt man doch, den kennt man doch.
Ja, Stimme von Dr. Renz.
Ja, sicherlich.
Fettes Brot. Ja. Der hat uns nämlich diese Geschichten vom Pferd für gestern eingesprochen, weil er auch mit dabei ist bei dem Projekt Viva Con Aqua, wo es ja hingeht in Uganda. Dieser Ruf des Kronenkranichs, dem ist nämlich in dieser Geschichte vom Pferd die Begrüßung nachempfunden oder sollte es sein. Da haben sich die beiden natürlich nicht von überzeugen lassen. Die Geschichte war Mumpitz. Der echte Kronenkranich, mich als Vogelfreundin hat es natürlich interessiert, der klingt übrigens so.
Einfach ein schönes Geräusch. Ja.
Aber der Kronenkranich ist tatsächlich Wappentier auf der ugandischen Flagge. Da kann man ihn auch schön sehen.
Ja, und die Frage ist, was er jetzt gerade macht?
Ja. Man weiß es nicht genau.
Lass mal so dastehen. Dann kam die große Entscheidung gestern.
Genau, das letzte Spiel war ein Hörmemory. In einer Collage mit Wassergeräuschen mussten die beiden Finalisten dann immer dann Stopp rufen, wenn sie das Geräusch zum zweiten Mal gehört haben. Und das entscheidende Geräusch, das Tilla dann den Sieg gebracht hat, war dieses hier.
Stopp.
Genau.
Das war dieses, ich weiß gar nicht, dieses, das ist dieses, was man so umkippt und dann gibt es so ein Regengeräusch oder so.
Ja, und ich habe genau das Gleiche gedacht. Ich saß am Radio und habe gedacht, ja, das ist dieses Instrument. Weißt du, wie das
ja,
heißt?
Ja, ich weiß nicht, wie es heißt, aber bei Tag am Meer von den Fantastischen und Vier, da hört man es auch die ganze Zeit.
Das dreht immer um und dann grüßt
da
einfach was durch.
So, runter.
So
ja.
Klingt doch wirklich so, findest du auch.
Mhm.
Genau, aber In Wirklichkeit ist es was anderes, nämlich das hier.
Ist eher so. So ein Rasensprenger.
Ein Rasensprenger, ja.
Na ja, gut. Ralf Günther hat es ja, aufgeklärt gut. Als Moderator. Ich fand aber wirklich auch, sie hat das wunderbar gemacht. Und es ging ja auch gar nicht darum, genau zu sagen, was es für ein Geräusch ist, sondern einfach, dass man es hört, wenn es sich wiederholt hat. Und damit, tada, hatte Tilla gewonnen.
Also nochmal ganz liebe Glückwünsche nach Tilla oder nach Berlin zu Tilla, die fleißig am Lernen ist. Ganz lieben Dank auch an alle, die bei den Tapfertypen jetzt da mitgemacht haben, die nach Uganda wollen. Ihr habt eine neue Chance. Es geht nämlich jetzt um extrem runterkommen bei uns. Ihr habt eine gute Ausrede für eure Freunde, wenn ihr sagt, ich will jetzt mal echt off sein, ich will jetzt mal wirklich abschalten, Social Media lassen. Ihr könnt ins Kloster gehen und zwar nach Himmelrot in die Eifel. Wir schicken euch dahin für ein Wochenende richtig schön Energie tanken. Bei den Mönchen, ihr müsst euch nur bewerben. dradiowissen.de/tapfertypen.
dradiowissen. Redaktionskonferenz.
Wir schauen auf den Medaillenspiegel. Denn Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften, die sagen immer nämlich genau, wo ein Land steht. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Vergleich, wie erfolgreich man dann doch ist. Allerdings der Medaillenspiegel, über den wir jetzt reden, der ist ziemlich ernüchternd. 1 USA, 2 Russland, 3 bisher Deutschland, jetzt aber China, 4 Frankreich und 5 Deutschland. Also Deutschland auf dem 5. Platz, nur noch Top 5, nicht mehr Top 3. Es geht um Waffenexporte weltweit. Zusammengerechnet haben das die Friedensforscher aus Stockholm vom SIPRI-Institut. Ist gerade rausgekommen, die neue Statistik. Abgesehen davon, dass Waffen jetzt nichts Gutes sind, nein, kann man sich aber trotzdem mal die Frage stellen, was da eigentlich gerade los ist. Deutschland nur noch Waffenexportmittelmaß. D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt hilft uns aus der Waffenexportkrise.
Wer Kunden haben will, muss auch mal die Schnauze halten können. Deutschland macht den Fehler, dass sie auch noch wissen wollen, was denn mit den verkauften Waffen passiert. Aus wirtschaftlicher Sicht ein Kardinalfehler, klärt Peter Wesemann vom Friedensforschungsinstitut SIPRI auf. Immer müssen sich westliche Waffenexporteure einmischen.
Die sagen dann dauernd, ihr macht Sachen falsch, ihr begeht innenpolitische Fehler, ihr seid keine Demokratie, ihr unternehmt nicht genug gegen die Taliban und so weiter.
The Chinese don't ask questions.
Die Chinesen kommen nicht mit solchen Fragen, Vorwürfen oder Bedingungen. Sie verkaufen die Waffen und das war's.
Conditions. They sell the weapons and that's it.
Und wer Kunden haben will, der muss Werbung machen. Klassische Werbung fällt raus, weil verboten. Nicht so gut für Kinder und so. Mit dem Problem hatte ja schon die Tabakindustrie zu kämpfen.
Halt! Mein Freund, wer wird denn gleich in die Luft gehen?
So hat HB geworben, bis sie verboten wurde. Also die Werbung, leider nicht die Zigarettenmarke. Bläh! Davon abgesehen ist der Spruch,
wer wird denn gleich in die Luft gehen,
jetzt inhaltlich ein bisschen schwierig bei Werbung für Handgranaten oder so. Ohne Fernsehwerbung bleibt der Waffenindustrie also nur noch Reklame über Umwege. Und da sind die USA die absoluten Gewinner. Die Vereinigten Staaten auf Platz 2 der Waffenexport-Bestenliste machen das fucking awesome.
So this is where the ADS-System is controlled. It's very cramped. And it's really impressive.
Ein knackiger GI sitzt am Bedienpult der ADS Radiation Kanone und ist begeistert. Er schwärmt davon, wie geil das Ding ist und wie wohl er sich damit fühlt. Liegt gut in der Hand, so eine Strahlenwaffe. Da lassen so Mikrowellen Sachen explodieren. Yeah. Und jetzt kommt's. Das hier ist kein Werbespot, sondern eine US-Fernsehdokumentation. Waffenwerbung zur besten Sendezeit gratis. Während hier potenzielle Kunden auf dem Sofa mit Chips und Cola für einzigartige Todesmaschinen begeistert werden, senden Phoenix und NTV aus dem letzten Jahrtausend.
Im Jahr 1900 wechselt Hitler auf die Realschule in Linz.
Boah, ey, wer soll da denn Bock haben, deutsche Waffen zu kaufen? So, und wer Kunden behalten will, der muss sich um sie kümmern. Wobei da selbst PR-Profis wie Simone Tilgert an ihre Grenzen kommen. Sie macht eigentlich Werbung für Wein. Ihre Kollegen, die Waffen-PR machen, beneidet sie nicht.
Nun, es wird immer ganz gerne gespendet. Das bietet natürlich ein breites Feld, etwas für Kinder zu tun oder für Kranke oder in diesem Falle auch für Flüchtlinge, obwohl sich da die Katze schon eher in den Schwanz beißen würde.
Ja, das ist natürlich tatsächlich fies, ne? Man spendet für das, was man eigentlich verursacht hat.
Im weitesten Sinne könnte das so sein, ja.
Ah, das ist natürlich ärgerlich. Also doch vielleicht lieber die klassischen PR-Instrumente. Vielleicht einfach mal eine schöne Reise an Kunden oder Journalisten verschenken.
Zu Hotspots dieser Welt, 5-Sterne-Hotels, wunderschöne einsame Strände.
Hotspots dieser Welt ist natürlich jetzt für die Waffenindustrie ein bisschen doof.
Ja, das kann man wohl sagen.
Mensch, das ist aber auch schwierig. So einen Kunden will man eigentlich nicht haben als PR-Frau.
Das bedeutet einen Haufen Arbeit.
Also Spenden an Kriegsflüchtlinge fallen weg, weil dann auffallen könnte, dass man eigentlich schuld an der Misere ist. Strandurlaub in Syrien ist jetzt gerade auch nicht so. Bleiben nur noch kleine Werbegeschenke. Aber was verteilt man für Goodies als Waffenindustrie?
Fällt mir jetzt auch nichts ein.
So Wasserpistolen ist ja jetzt auch nicht so witzig. Also wie es McDonald's mal gemacht hat in der Junior-Tüte.
Sieht ja auch ein bisschen komisch aus, eine goldene Handgranate zu versenden.
Bleibt uns nur mal zu gucken, wie es unsere Nachbarn in Frankreich machen. Immerhin noch auf Platz 4 der Waffenexporte, einen Platz vor Deutschland. Das französische Militär wirbt mit der Aussage, wir brauchen Waffen aus philosophischen Gründen.
La raison d'être fondamentale de nos armées.
Raison d'être, der Sinn des Lebens. Alter, die fahren die ganz schweren Geschütze auf. Sprachlich, musikalisch und waffentechnisch. Denn auf dieser wunderbaren Musik vom Kirchenchor Lyon samt Trommelgruppe schießen Soldaten aus allen Rohren auf alles, was sich bewegt. Gefühlt reparieren an jeder Ecke stramme Franzosen Panzer mit alten Strumpfhosen und stopfen Einschusslöchern mit Gauloise-Filtern. Und ob ein Ziel am Horizont Freund oder Feind ist und wer den Schießbefehl erteilt, das wird professionell im Einzelfall entschieden.
Nein, doch. Ich?
Sie?
Nein, doch.
Deutsche Waffenlobbyisten, ihr müsst noch viel lernen.
Das ist mal eine Ansage von D-Radio-Wissen-Reporter Christian Schmidt, mit einem Versuch, gute Werbung von schlechtes Produkt zu machen. Waffen, morgen mal nachfragen, wie viele Anfragen er jetzt bekommen hat, als Werbefachmann für Waffenfirmen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hetze, weiße Schauspieler und Rohstoffe, das alles hat Vivien Loy jetzt für uns.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Die Beschwerden über rechtsradikale oder volksverhetzende Inhalte im Netz haben letztes Jahr stark zugenommen. Nach Angaben der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia, kurz FSM, gingen 2015 mehr als 250 Meldungen zu rechtsradikalen Inhalten ein. Achtmal so viele wie im Vorjahr. Bei den Beschwerden über volksverhetzende Seiten registrierte die FSM eine knappe Verdreifachung auf 139 Fälle. Der weitaus größte Teil der insgesamt mehr als 5.400 eingegangenen Beschwerden bezog sich allerdings auf Kinder- oder jugendpornografische Inhalte, gefolgt von Erwachsenenpornografie. Die FSM wurde 1997 von Medienverbänden und Unternehmen der Online-Wirtschaft gegründet. Bei ihrer Beschwerdestelle kann jeder Internetnutzer jugendgefährdende Inhalte im Netz melden. Welchen Streifen man auch schaut, Hollywood-Produktionen sind von weißen Schauspielern dominiert. Eine der gründlichsten Studien über Vielfalt in der Unterhaltungsindustrie wirft der US-Film- und Fernsehbranche mangelnde Vielfalt vor. Die Forscher der Universität von Südkalifornien kritisieren, Filme und TV-Produktionen der großen Medienunternehmen seien, so wörtlich, weiß gewaschen worden. Die Rede ist von einer Epidemie der Unsichtbarkeit für Frauen, Minderheiten und Homosexuelle und das in allen Bereichen der Branche. Die Vorwürfe kommen zu einer Zeit, in der die Oscars wegen mangelnder Vielfalt stark in der Kritik stehen. Die Academy of Motion Picture Arts hatte für den wichtigsten Filmpreis weltweit zum zweiten Mal in Folge keine schwarzen Schauspieler nominiert. Stars wie Regisseur Spike Lee und Schauspieler Will Smith wollen die Gala am Sonntag in Los Angeles deswegen boykottieren. Deutschland gilt, abgesehen von Braun- und Steinkohle, nicht gerade als Land mit vielen Rohstoffen. Dass dieser Eindruck aber täuscht, zeigt ein Bericht der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Zumindest bei den Salzen spielt Deutschland weltweit vorne mit. Im Jahr 2014 belegte die BRD bei der Weltproduktion von Kochsalz den 4. Platz. Und auch wer meint, Silber und Gold findet man nur in Afrika oder Übersee, liegt falsch. Laut dem Bericht wurden allein 2014 mehr als 120 Tonnen Silber und Kupfer aus einem Bergwerk im Schwarzwald gewonnen. Und es konnten immerhin 10 Kilogramm Gold allein aus dem Rhein gefördert werden. Da kommt es als kleine Flitter zwischen Kieskörnchen vor. Geologen glauben, dass deutsche Flüsse noch Potenzial haben. Sie vermuten in der Weißen Elster in Thüringen und der Eder in Essen noch jede Menge kleine Goldflitter, die systematisch gefördert werden könnten.
D-Radio Wissen.
Für alle Fans eine wunderbare Nachricht. Im April geht's endlich weiter mit Game of Thrones. 6. Staffel wird dann in den USA zu sehen sein. Trailer, den gibt's schon im Netz und der lässt schon so ein bisschen grübeln, wie es weitergeht und wen's erwischt. Gerade gibt's aber auch eine andere kleine Nummer, einen anderen kleinen Ausschnitt, der ziemlich viral geht und der mit Game of Thrones was zu tun hat. Winter is Trumping heißt der. Und Verena von Keitz aus unserer Redaktion, da gibt's in der Tat einen neuen prominenten Hauptdarsteller, eine Hauptfigur. Ja,
du hörst es schon am Namen. Donald Trump ist in einer Sonderrolle zu sehen, in der er zum Beispiel der Drachenherrscherin Daenerys Targaryen den Einlass nach Westeros verwehrt. Sie halt auf langer Reise will irgendwie zu dem Land, erschöpft mit ihren Leuten, vor den Toren steht sie da. Aber ihr Bitten bleibt völlig erfolglos.
My friend, we have traveled very far. We have no food, no water. Once I see my people fed, I would be honored.
No, we have a serious problem with radical Islam. We have a tremendous problem. And we can't be the stupid country anymore.
Schön reingeschnitten, Donald Trump. Abschotten und sich dann für dumm, nicht für dumm verkaufen. Das klingt ja ganz irgendwie nach dem Original Trump.
Ja,
ne?
Ja, das ist auch das Original. Also Original Trump. Das Ganze ist nämlich ein 2,5-minütiges Video für die sogenannte Insider-Show der Australian Broadcasting Corporation. Und der Autor Hugh Parkinson, eigentlich so ein Satiriker, hat eben Original-Statements von Trump verwendet und reingeschnitten in Szenen von Game of Thrones. Ist ihm ziemlich gut gelungen, klingt ziemlich authentisch. In diesem Fall war zum Beispiel der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, aus einer Diskussionsrunde der Republikaner im Januar, auf der er sich geäußert hat zu Migranten aus Mexiko und zu Muslimen, die nach in die USA einreisen wollen. Und er nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund, das wissen wir alle. Er brüstet sich gern damit, dass keiner reinkommt, wie man auch hier hört.
We have no border, we have no control, people are flooding across. We need to build a wall and it has to be built quickly. The greatest builder is me, and I would build the greatest wall you have ever seen.
Ach, die größte.
And in that wall, we're going to have a beautiful, big, fat door where people can come into the country, but they have to come in legally.
Die größte und geilste Mauer will er bauen. Und durch die kommen dann bei dem einen Tor nur ganz geladene Gäste rein.
Er passt wirklich sehr, sehr gut in diese Serie. Mit seinem ganzen Größenwahn und mit seiner ganzen Rücksichtslosigkeit.
Ja, das sehen auch viele, die das Video geguckt haben so. Und nennen dann als Parallelen zwischen Trump und Game of Thrones schmutzige Politik, Spannungen zwischen Nationen und Streben nach Macht zum Beispiel. Eine andere Userin, die das YouTube-Video gesehen hat, fragt sich, ob sie denn die Einzige ist, die es beängstigend findet, wie gut Trump in so eine gewalttätige Serie passt. Und wer das mit dem gewalttätig vielleicht noch nicht ganz glaubt, der muss sich nur noch mal dieses Originalzitat anhören.
I would bring back waterboarding and I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding.
Das ist ja von Trump tatsächlich bekannt. Er spricht sich ganz klar aus für Methoden wie das Waterboarding, das viel von der CIA eingesetzt wurde, um Geständnisse und Informationen zu kriegen und extrem umstritten ist, weil es eben nicht nur brutal, sondern auch ineffektiv sein soll, wie Kritiker sagen. Und er sagt ja eben auch, und a lot of worse, könnt ihr euch vorstellen. Trump meint eben, das und noch vieles mehr ist das, was er als Präsident vorantreiben will. Okay.
Winter's Trumping, Bonusmaterial für Game of Thrones Fan mit echten Einspielern von Donald Trump Statements könnt ihr im Netz finden. Einfach mal nach Winter is Trumping suchen. Lieben Dank, Verena von Keitz.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben so ein paar Aufregerthemen ja heute schon gehabt, ne? Mit der Leitung eines Flüchtlingsheims, mit Diskussionen über TTIP und jetzt kommen wir zum nächsten Aufreger. Die Nummer hier, die kennt ihr vielleicht noch, TikTok-Hit von der US-Sängerin Kesha. Hört man wenig von ihr eigentlich, ne? In letzter Zeit, das hat auch einen Grund. Sie führt nämlich einen Rechtsstreit wegen ihren Produzenten, der sie laut eigener Aussage vergewaltigt hat. Kesha möchte aus ihrem Plattenvertrag deshalb raus, sie möchte ihn auflösen. Ein Gericht hat das aber jetzt abgelehnt. Jetzt bekommt Kesha prominenten Zuspruch von Taylor Swift, bekommt sie unter anderem auch Hilfe. Die hat ihr nämlich eine $250.000 gespendet, damit sie weiterhin rechtlich gegen die Plattenfirma vorgehen kann. Der Produzent auf der anderen Seite, der sagt aber, dass alles, was Kesha da sagt und vermutet, das macht sie nur, um aus ihrem Vertrag rauszukommen, um irgendwie den früher zu kündigen. Bringt uns zur Frage, wie eigentlich solche Verträge aussehen. Sprechen wir drüber mit Anna Umberg. Sie ist Rechtsanwältin in Hannover und sie befasst sich mit Musikrecht. Frau Umberg, wie lange laufen solche Verträge zwischen Plattenfirmen und Musikern in Deutschland üblicherweise?
Also so starre Laufzeiten gibt es nicht. Es gibt natürlich gewisse Muster und die Plattenfirmen, sage ich mal, möchten das gerne natürlich länger gestalten. Aber an sich ist das Verhandlungssache.
Okay, aber gewisse Muster, dann sagt man irgendwie, zwei Platten müssen drin sein oder vielleicht sogar sechs, wie in dem Fall von Kesha?
Genau, also so üblich ist schon irgendwie 2-3 Jahre, dass eine Plattenfirma da natürlich auch einen Künstler an sich binden möchte.
Okay, aber ich höre ein bisschen raus, es gibt ziemlich viele unterschiedliche Verträge.
Richtig, oder was mir in dem Sinne noch am Herzen liegt, was worauf man achten muss, ist, es gibt einmal die Vertragsdauer und es gibt aber auch die Auswertungsdauer. Das muss man unterscheiden. Also Vertragsdauer ist einfach die Zusammenarbeit. Davon ist aber nicht erfasst, wie lange zum Beispiel die Plattenfirma dann die Werke auswerten kann, nutzen kann. Und das läuft meistens unterschiedlich. Das ist nicht mit einer Regelung gleichgesetzt.
Okay, das heißt aber auch, da steht jetzt nicht explizit in den Verträgen drin über 2 Alben oder doch? Oder wie konkret ist diese Zusammenarbeit?
Ja, meistens ist es so eine Künstlerexklusivität über Jahre. Also dass man da eben sagt, für die nächsten 2-3 Jahre.
Okay, und wenn innerhalb von diesen 2-3 Jahren eben ein totales Knalleralbum entsteht, dann kriegt diese Plattenfirma einfach all das Geld und alle Macht darüber.
So ungefähr, genau. Zumindest ist ja in dem Vertrag sind eben auch die Nutzungsrechte geregelt und die sind eben meistens uneingeschränkt und auch zeitlich nicht befristet eingeräumt, was man dann vielleicht nicht so bedenkt. Und dann ist zwar vielleicht nach 2-3 Jahren eben die Zusammenarbeit beendet mit der Plattenfirma, aber trotzdem können die dann das Knalleralbum weiter verwerten, wie sie wollen.
Wie kommt man denn in Deutschland aus solchen Verträgen raus?
Das ist auch bei uns nicht so einfach. Also es gibt als Notnagel immer die Kündigung aus außerordentlichem Grund. Mhm. Wie man schon hört, ist das so ein bisschen Interpretationssache. Oder man muss dann eben da was vorlegen, dass man sagt, gut, das ist ein außerordentlicher Grund, wenn also irgendwie das Vertrauensverhältnis nachhaltig gestört ist.
Haben Sie da mal ein paar Beispiele, Frau Umberg?
Ich kenne leider nur andersrum, dass sozusagen das versucht wurde, aber nicht geklappt hat, dass nicht als außerordentlicher Grund anerkannt wurde, gesagt wurde, nee, das ist eben trotzdem noch zumutbar, hier dieses Vertragsverhältnis weiter bis zum Laufzeitende durchzuführen.
Was war da das Beispiel konkret?
Dass sozusagen im Nachhinein, nach Abschluss, sag ich mal, nach einer gewissen Dauer von dem Vertrag, der Künstler dann gesagt hat, ja, das, sag ich mal, so salopp habe ich mir anders vorgestellt, ne? Oder war mir nicht so bewusst, dass ich mich in dem Sinne so gebunden habe. Und das reicht dann eben in der Regel nicht, um dann sich von dem Vertrag zu lösen.
Jetzt nehmen wir mal an, Frau Umberg, ich habe eine Kombi, ich habe einen Musiker an der Hand und ich möchte gerne bei einer Plattenfirma rein und habe auch den Vertrag auf dem Tisch und unterschreiben oder nicht. Was würden Sie dann raten? Vorher anwältlich prüfen?
Das klingt natürlich jetzt gut für mich, aber ja, im Endeffekt würde ich wirklich raten, zumindest den irgendwie überprüfen zu lassen. Also am besten anwaltlich überprüfen zu lassen, nicht einfach direkt zu unterschreiben, wenn man da sitzt, sondern den einmal mit nach Hause nehmen und da ordentlich drüber gucken.
Ja, die Frage ist nur, ob das in so einem Rock'n'Roll-Business noch möglich ist.
Ja, aber doch, ist schon auch möglich.
Passiert auch?
Ja, ja. Doch, man muss dann eben sagen, nee, da brauche ich noch einen Tag für und da muss man das so durchziehen.
Sagt Anna Umberg, Rechtsanwältin mit Spezialgebiet Musikrecht, mit der ich bereits vor der Sendung gesprochen habe. Warum? Vor Gericht versucht gerade Popstar Kesha einen Weg aus ihrem Plattenvertrag zu finden. Und ich drücke jetzt gleich den Ausknopf bei der Redaktionskonferenz. Thilo Jan, mein Name, habt einen schönen Abend. Tschö.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.